seit über 400 Jahren Stadt in der Berglandschaft Niederrickenbach, auf der rechten Talschulter im Engelberger Tal auf einer Anhöhung von 1167 Meter die Wallfahrtskirche unserer lieben Frau zum Ahorn. Obwohl neben der Wallfahrtskirche der Boden knapp und abschüssig ist, ist ein Kloster angebaut worden. Wer hat die Eingebung gehabt, das Kloster zu bauen? Und wie sind die Ordensschwestern, die leuchten wie Bergkristall mit der Welthütte verbunden? Das ist ein Geschenk vom nächsten Beitrag und Andrea Marti begleitet sie. Dank einem Bergbändli von Dallenwil kommt man in einigen Minuten in Maria Niederrickenbach an. Auf einem idyllischen Kiesweg kommt man dann zum Kloster und der Wallfahrtskirche.
Jetzt bin ich im Kloster Niederrickenbach bei der Frau Priorin, Schwester Jacinta, und ich freue mich auf das Interview. Schwester Jacinta, wie ist das Kloster entstanden? Das ist auf eine Eingebung zurückzuführen, wo die Schwester Gertrud Leupi in der Wallfahrtskirche bekommen hat.
Die Schwester Gertrud Leupi war ursprünglich im Kloster Baldeck und hat dort aber ganz klar gesagt, dass sie nur dort bleiben kann und nur Professor blicken kann, wenn sie die ewige Anbetung einführen. Der Direktor Blum hat ihr das garantiert und sie haben damals noch nicht ewige Gelübde abgelegt. Sie haben einfach immer für ein Jahr haben sie Gelübde abgelegt. Mit der Zeit hat dann die Schwester Gertrud Leupi, sie war dort gerade zu Engelberg Lehrerin, festgestellt, dass in dem Kloster Baldeck nichts richtig ewige Anbetung geht. Und da hat sie gemerkt, dass das halt nicht ihr Berufungsweg ist. Sie sind dann das Dritte gewesen, wo sie die jährlichen Gelübde einmal nicht mehr erneuert haben. Und sie hat beim Abt in Engelberg hat sie Zuflucht genommen und hat Hilfe bekommen, dass er ihr geholfen hat, dass sie doch noch auf ihren Weg gehen können. Sie hat dann einmal müssen mit der Mutter Vincentia Gretener, also damals mit der Schwester Vincentia Gretener, auf Maria Rickenbach zur Chur kommen. Und da haben sie auch die Wallfahrtskirche besucht. Und in dieser Kirche hat sie das wahrgenommen, dass Mutter Gottes von ihr das verlangt hat, dass sie hier ein Benediktinerinnenkloster mit ewiger Anbetung gründen. Das war ein langer, schwieriger Weg mit vielen Schwierigkeiten, bis sie dann hier einmal das zweite hier hochkommen und haben das dritte angefangen und innerhalb von 14 Tagen sind sie 6 gewesen. Offenbar war das vorher schon abgesprochen gewesen und haben die ewige Anbetung angefangen. Am 4. September 1857 sind sie also das zweite von Engelberg gekommen und hier oben angekommen. Im jetzigen Steffeli-Haus haben sie zwei Zimmer gemietet. Und am 16. September 1857 haben sie mit der ewigen Anbetung angefangen. Durch den Tag sind sie in die Gnadenkapelle, in die Wallfahrtskirche gebeten. Und durch die Nacht haben sie durchs Fenster dort gebeten. Sie sind auf sehr viel Widerstand gestoßen. Die Zeit war damals sehr arm. Und der Staat hat Angst gehabt, dass sie halt auch noch mühen für die armen Schwestern sorgen. Aus dem Grund muss man das sehen, dass sie in der Bevölkerung und vor allem auch bei den Behörden gar nicht beliebt gewesen sind am Anfang. Sie haben aber in einer kurzer Zeit sehr viel Zuwachs gehabt. Die Töchter sind gefragt, ob sie da mitmachen könnten. Und bereits 1874 war die erste Aussendung nach Amerika. Das Kloster Engelberg hat dort in Conception bereits ein Kloster gehabt und haben sich auch geäussert, dass sie froh wären, wenn Schwestern überkämen. Dort sind bereits 6 junge Schwestern nach Amerika. Man hat dann im Gesamten 13 Aussendungen von Schwestern gehabt. 1881 ist Mutter Gertrud Leupi selber auch über. Sie ist auf Jenkten gegangen. Und dort ist dann eine Missionsbenediktinerinnenkloster entstanden. Die haben später ein grosses Spital gebaut. Also heute noch gibt es das Spital von Jenkten, wo nicht mehr von den Schwestern geführt ist jetzt, sondern wo selbstständig ist. Aber das Kloster Jenkten ist immer noch ein grosses Kloster. Von den anderen Aussendungen sind im Gesamten 12 Klöster entstanden, wo jetzt aber lange nicht mehr alle bestehen. Auch in Amerika hat man nicht mehr so viel Nachwuchs gehabt. Und sie haben jetzt noch 5 Klöster dann. Jonesboro in Arkansas. Jonesboro in Arkansas sind Missionsbenediktinerinnen. Alles andere sind der normale Benediktiner, gehören dem normalen Benediktinerorden an. Die Schwestern sind ursprünglich auf Maryville gekommen und sind dann gerade auf Clyde von dort raus. Das ist etwa 5 Autominuten von Conception entfernt und ist heute auch noch eigentlich ein bisschen das Mutterkloster von allen anderen Klöstern. Sie haben jetzt noch grössenordnung etwa 115 Schwestern, die nicht alle in Clyde sind.
Wie sind ihr verbunden mit diesen Klöstern?
Ursprünglich sind die Klöster uns abhängig gewesen. Sie haben sich aber in den 60er Jahren von uns gelöst, sind jetzt völlig unabhängig. Man ist einander freundschaftlich verbunden. Die Schwestern in Amerika haben bis vor vielleicht etwa 7-8 Jahren jährlich ein Erneuerungsprogramm in englischer Sprache in Rom gehabt. Und da sind sie immer entweder im Juni, entweder vorher oder nachher, sind die, die uns hier aus Töchterklöster gewesen sind zu uns besuchen. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, weil die Erneuerungskurse nicht mehr sind. Damals haben die Schwestern immer dürfen zum 25. oder 40. Jahr, wo sie Profess abgelegt haben, also zu ihrem privaten Jubiläum, ist ihnen vom Kloster die Möglichkeit gegeben worden, nach Rom zu gehen.
Wie war die Entwicklung hier in der Schweiz?
Niederrickenbach, Maria Rickenbach, hat lange viele Schwestern gehabt, viel Nachwuchs gehabt. Wir haben jetzt noch Schwestern. Eine musste warten, bis sie eintreten konnte. Sie haben gesagt, sie könne kommen, aber sie hätten keinen Platz. Sie müssen zuerst die Schwester sterben. 64 Schwestern waren im Kloster. 1974 bis 1978 hat man dann das Kloster umgebaut. Es war vorher sehr einfach und sehr alt. Es hat jede Schwester in ihrer Zelle nur ein halbes Fenster gehabt. Und das hat man verändern. Sie haben das in Angriff genommen, haben damals 56 Zellen gebaut und auch die Arbeitsräume dafür. Es war immer noch das Mädcheninstitut da gewesen. Das Mädcheninstitut ist verlangt worden, vielleicht damals in einer anderen Form, wo sie gegründet haben. Der Kanton, also die Regierung, hat Bedingungen gestellt. Sie müssen immer 10 arme Nidwaldner Mädchen jedes Jahr aufnehmen, ausbilden und verköstigen. Und das gleicht ja fast in einem Wunder, dass die armen Schwestern in dieser Zeit das haben können machen. Gott hat aber immer wieder gesorgt. Und das ist dann in den 60er Jahren, so viel ich weiss, aufgehoben worden, dass sie es haben müssen unentgeltlich haben. Und im Sommer 81 ist das Mädcheninstitut von uns selber aufgehoben worden, weil wir keine Lehrerinnen mehr im Nachwuchs hatten. Und es war im Kloster nicht möglich, die Löhne für Lehrerinnen selber zu zahlen.
Heute ist der Grundauftrag vom Kloster Niederrickenbach die ewige Anbetung, was ein wertvoller, unbezahlbarer Schatz ist für unsere ganze Welt. Aber nebenbei macht ihr noch sehr viel.
Die ewige Anbetung ist nicht nur heute, sondern seit Bestehen der Auftrag gewesen. Und sie ist für uns auch eine Zusicherung von Gott, dass er hier oben will, angebetet werden, dass er diese Form von der Verehrung will. Und darum sorgt er sicher auch in dieser Zeit, wo es nicht einfach ist, Nachwuchs zu haben oder dass sich Nachwuchs meldet. Er sorgt sicher für uns, bis wir wieder mehr Nachwuchs haben. Die ewige Anbetung können wir im Augenblick nur aufrechterhalten mit Laien. Das meiste sind Frauen, die zu uns beten können. Sie übernehmen vor allem Nachtstunden, übernachten hier und gehen am Morgen wieder runter. Neben der ewigen Anbetung haben sie im Jahr 1913 eine Kräuterei aufgebaut, sind Schwestern noch zum Pfarrer Künzli in die Ausbildung gegangen und wir haben heute noch Teemischungen, die auf das zurückgehen, auch wenn es lange nicht mehr so viele Teemischungen sind. Den Kräutertee tun wir im Laden verkaufen. Wir haben in den 40er Jahren eine Weberei aufgetan. Wir haben viele Paramente gewoben und auch Fähnen, Vereinsfähnen und Standarten. Die sind dann, wir sagen im Sticksaal, es wird dort allerdings sehr viel genäht oder ist viel genäht worden. Früher schon auch noch gestickt. Auch Elblerblusen haben sie gestickt. Die Fähnen sind dort fertiggestellt worden, vor allem auch Paramente, Altartücher, Alben, Messgewänder, Stolen, Taufkleidli. Das ist eine weitere Einnahmequelle. Dann haben wir von der ewigen Anbetung einen Anbetungsbrunnen gegründet, wo man heute noch für einen einmaligen Beitrag von 10 Franken kann Mitglied sein. Wir müssen Namen, Vornamen und Wohnort wissen. Man wird eingetragen und kommt ein Mitgliedbüchli über. Daraus sind immer wieder auch gewisse Spenden entstanden, Leute, die uns zusätzlich gespendet haben zugunsten der ewigen Anbetung. Dann sind wir heute natürlich sehr froh um die staatlichen Unterstützungen durch die AHV. Wir sind auch immer auf Gaben angewiesen. Und hier und da hat es auch Leute, die uns aus Liebe zu unserem Weg ein Erbe vermachen. Ohne diese zusätzlichen Unterstützungen könnten wir im Augenblick nicht leben. Die Weberei haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren langsam in einer Gruppe von Demochange übergeben. Demochange, das ist ein internationales Projekt im Alpenraum, wo sich mit der veränderten demografischen Situation in den nächsten 50 Jahren befasst. Man tut sich fragen, wie wir das alte Wissen weitergeben können. Und ein Projekt vom Kanton Nidwalden ist die Weberei von Maria Rickenbach, wo jetzt von einer Gruppe in Form von Kurs weitergeführt wird. Das ist nur vermietet. Wenn die Gruppe mal finanziell sich selber durchbringen kann, wird sie unsere Miete zahlen. Vorläufig haben wir noch keine Miete von ihnen. Wir hoffen so, dass das Wissen gerettet wird in eine neue Zeit und dass wir in späteren Jahren, wenn das Kloster bestimmt wieder neu aufblühen, weil wir wieder viel mehr Nachwuchs haben, dass wir die Weberei wieder selber führen können.
Schwester Jacinta, die ewige Anbetung, das ist zentral für eure Gemeinschaft. Was für Anliegen kommen die ewige Anbetung rein?
Die ewige Anbetung ist von der Bedeutung her einmal, dass immer jemand vor dem Allerheiligsten ist. Natürlich sind unsere Gottesdienste hier einbezogen. Wenn die Heilige Messe gefeiert wird, dann haben wir nicht nebendran noch jemanden, der in der ewigen Anbetung betet. Oder wenn wir geistliche Lesung haben, der Heilige Benedikt tut das sehr, betonen die Bedeutung der geistlichen Lesung, dann ist nicht nebendran noch jemand, der betet. Aber die Zeit vor dem Tabernakel ist immer abgedeckt, und zwar durch den Tag halbstündlich und durch die Nacht stündlich. Das hat den grossen Vorteil, dass man bei Tag die Schwestern mehrmals am Tag einsetzen kann, wenn sie das noch können. Wenn jemand zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann oder schlecht laufen und sonst nicht mehr viel machen kann, dass er vor dem Tabernakel beten, mehrere Mal eine halbe Stunde. Und die Jungen haben nur einmal im Tag eine halbe Stunde, wo wir beten. Und Nacht hat man dann eine Stunde. Bevor wir Hilfe hatten, war das ein sehr regelmäßiger Rhythmus. Man hat zweimal Nacht seine Stunde gebetet, dann 4 Nächte geschlafen, also nicht in die Anbetung einbezogen worden, und nachher wieder zweimal seine Stunde gehabt. Und das hat einen ganz gesunden Rhythmus gegeben, wo man sich geschwind daran gewöhnt hat. Jede Stunde wird am Anfang der Opferakt gebetet. Das ist ein Gebet, wo man vorgegeben hat, wo man all die Anliegen und auch die Kirche einschliessen. Und nach dem Opferakt ist jede Schwester frei, was sie beten will. Es gibt aber gewisse Stunden, wo man für ganz bestimmte Anliegen beten. Es gibt zum Beispiel eine Stunde, da betet man um Nachwuchs, um Guten. Es gibt eine Stunde, da betet man für den Bischof. Es gibt eine Stunde, da betet man für die armen Priesterseelen. Und so weiter. Es gibt auch immer wieder Nachtstunden, wo man für die verstorbenen Bundesmitglieder beten. Wenn jemand, ein Mitglied vom ewigen Anbetungsbund, stirbt, dann beten wir zur Nacht immer noch 2 Stunden für die betreffende Seele. Wir beten auch alltag eine Stunde für die lebenden Mitglieder und eine Stunde allgemein für die verstorbenen Mitglieder. Es ist also sicher ein grosser Segen auf dieser ewigen Anbetung.
Schwester Jacinta, wenn wir das Patrozinium in Niederrickenbach feiern?
In der Klosterkirche haben wir das Patrozinium am Herz-Jesu-Fest. Wir haben eine Herz-Jesu-Kirche. Von innen eine Herz-Jesu-Plastik geschaffen vom Pater Karl Stadler von Engelberg. Er ist jetzt erst vor knapp 2 Jahren gestorben. Er hat unsere Klosterkirche sowieso künstlerisch stark geprägt. Und auch das Kloster sonst hat Beate Heinen und der Pater Karl Stadler künstlerisch gestaltet. Wir haben nicht viel Kunstgegenstände. Die Schwestern waren arm, die sie gekommen sind. Sie hatten zuerst nur 2 Zimmer im Stäfeli, haben später das ganze Stäfeli gekauft und 1896 ist dann der Grundstein gelegt worden für Klosterkirche. Das war schon ein grosser Fortschritt, dass die Schwestern eine eigene Kirche hatten. Und wir schätzen das auch sehr.
Schwester Jacinta, gibt es spezielle Anlässe im Zusammenhang auch mit der Wallfahrtskirche?
Wir haben vor allem die Osternacht und die Fronleichnamsprozession zusammen mit der Wallfahrtskirche. Es gibt auch sonst immer wieder Festgottesdienste, die man zusammen hat, wo die Älpler von Maria Rickenbach in Klosterkirche kommen und teilweise auch viele Gäste unten hoch. Wenn zum Beispiel die Sängerin Berta Odermatt von Kerns bei uns singen, an einem Betttagsgottesdienst. Die Zusammenarbeit ist auch sonst sehr stark. Der Wallfahrtspriester, der Herr Pfarrer Fuchs, kommt uns immer wieder aushelfen, die Heilige Messe feiern, wenn wir hier nicht sonst einen Priester finden, wie wir zurzeit kein Spiritual haben.
Fasnacht ist auch sehr beliebt in dieser Region. Schwester Jacinta, feiert ihr das auch?
Fasnacht hat ja eigentlich eine kirchliche Bedeutung oder einen kirchlichen Ursprung, dass man vor der Fastenzeit nochmal fröhlich sein wollte. Und das ist im gesunden Rahmen sicher angebracht. Wir Schwestern haben einzelne Tage der Fasnacht frei, wo wir also nicht arbeiten, wo wir dürfen spielen oder etwas für uns selber machen, wo wir auch gemeinsam beim Mittagessen reden und wo wir auch fröhlich sind. Jetzt, wo wir kleiner geworden sind, tun wir vielleicht weniger machen, aber früher haben auch unsere Schwestern noch gespielt oder Handorgeln gespielt oder einen Sketch aufgeführt oder man tut ein Gedicht irgendwie aufsagen. Wir haben es jedenfalls schön und lustig in diesen Tagen.
Schwester Jacinta, wie sieht denn so ein Tag bei euch aus?
Ein Tag im Kloster fängt früh an und es ist einem auch wohl dabei. Und es ist ein gesunder Tagesablauf, sonst wurden unsere Schwestern nicht so alt. Wir haben jetzt am Morgen auch das Aufstehen später angesetzt. Wir stehen um 5:30 auf, haben um 6 Betrachtung. Die darf man in der Kirche machen oder in der Zelle. Wichtig ist aber, dass immer jemand in der Kirche ist, wie man eben immer jemand vor dem Allerheiligsten ist. Am 6:30 haben wir die Laudes und am 7:05 die Heilige Messe. Anschliessend haben wir noch 6 Minuten Stille, wo einzelne Schwestern noch gehen, das Morgen anrichten oder vorbereiten. Nach dem Morgen geht dann die Arbeit los oder wer eingeteilt ist für die ewige Anbetung, hat dann seine Anbetungsstunde. Das ist genau festgelegt, Und jede Schwester kann schauen, wem sie eingeteilt ist. Am 11. haben wir die kleinen Horen, entweder Terz und Sext oder Terz und Non, je nach Woche. Etwa am 20. ab 11. beten wir den englischen Gruß und gehen anschliessend zum Mittagessen ins Refektorium. Nach dem Mittagessen haben wir das Mittagsgebet. Das sind einzelne festgelegte Gebete, wo wir dann vor allem auch die empfohlenen Anliegen einschliessen. Nachher nehmen die Schwester, die während der Mittagessen Tischdienen hatten oder Anbetung, nehmen nachträglich das Mittagessen ein. Teilige gehen abwaschen. Da ist man immer eingeteilt und weiss das vorher. Teilige haben natürlich wieder Anbetung. Mit der Arbeit fangen wir erst um 13:30 wieder an. So lange haben wir Pause. Vom 13:30 ist dann der Arbeitsblock wieder bis Grössenordnung 14:45. Man kann dann freiwillig und einzeln gehen zu Abend nehmen. Die einen arbeiten ein bisschen länger, die anderen ein bisschen kürzer und gehen nachher noch mal kurz arbeiten. Am 4:20 ist die geistliche Lesung. Am 4 die Vesper. Die ist Grössenordnung 16:30 fertig. Sie ist nicht immer gleich lang. Es gibt, im Normalfall tun wir singen, es gibt aber Tage, wo wir beten. Und das dauert dann meistens ein bisschen kürzer. Nachher haben wir wieder einen Arbeitsblock bis am 17:45 jetzt in der Winterszeit. Und dann gehen wir gemeinsam den Rosenkranz beten. Im Sommer ist der Rosenkranz jeder Schwester persönlich überlassen. Sie darf während der Arbeitungsstunde beten, wenn sie das will. Aber es ist immer noch üblich, dass wir, wenn möglich, jeden Tag einen Rosenkranz beten. Am 17:50 haben wir die Nacht. Anschliessend müssen einzelne Schwestern abwaschen oder wieder aufdecken auf den nächsten Morgen. Wir haben auch wieder frei, im Sinn, dass wir reden dürfen. Wir haben ja sonst gemässiges Stillschweigen. Man tut während der Arbeit nur reden, was nötig ist. Und am 7:30 haben wir dann wieder komplett. Und nachher ist nochmal der englische Gruß. Morgen ist er auch schon noch der Laudes. Und nach dem englischen Gruß ist dann Nachtruhe, wo der heilige Benedikt ja will, dass sie wirklich ganz im Stillschweigen übergeben ist. Man tut wirklich nur noch reden, was man muss und wenn es irgendwie geht, im Flüsterton.
Schwester Jacinta, tun Sie Ihre Mitschwestern auch segnen, bevor sie schlafen gehen?
Sicher. Der Segen gehört zum Gebetsleben sicher nicht nur von der Priorin, sondern von jeder Schwester. Und von dem Segen, der ausgeht vom Kloster, lebt sicher die Gegend und auch die ganze Welt und die Kirche. Was wir ja persönlich beten, was wir segnen, was wir irgendwie aus unserem christlichen Leben aus tun, das ist nie nur für uns, das ist immer Teil für die Gemeinschaft. Und das wird zum Segen für alle.
Wie würden Sie Ihre Gemeinschaft beschreiben?
Es ist benediktinisch. Wir tun Alltag beim Mittagessen nachher aus der Heiligen Regel einen Teil hören. Wir schauen, dass wir auch sonst immer wieder benediktinische Lektüren bekommen oder dass die Priester, die uns die Heilige Messe feiern, im Sinn vom Heiligen Benedikt tun auch die Einführungen machen. Jede Schwester hat aber ein persönliches Gebetsleben und das ist ihr privates Geheimnis, wie sie Gott begegnet. Und das wird einmal ganz ein grosses Erlebnis sein, wenn wir alle im Himmel sind, wenn man sieht, wie in so einer Gemeinschaft, die so eng aufeinander lebt und miteinander lebt, jedes wieder ganz anders ausgerichtet ist. Das weiss man auch nicht voneinander. Gewisse Sachen weiss man vielleicht. Aber das Geheimnis, das die einzelne Schwester mit Gott hat, das soll sie dürfen haben, das tut ja Gott auch in der geheimen Offenbarung antönen, wenn er sagt, er gebe im ewigen Leben jedem Mensch einen Namen, den nur er wüsste. Und das ist sicher mit seinem Lebensgeheimnis in Verbindung. Ich stelle mir vor, bildlich gesprochen, dass das wie ein wunderschöner Blumengarten ist, wo im Gesamten eine Harmonie geht, wo aber auch jede einzelne Schwester wieder eine eigene Blume, eine eigene Farbe ist. Man kann sich das Ganze auch in Musik vorstellen, in Melodien, wo ein Einklang ist, eine Harmonie und doch jede ihre eigene Stimme hat, die ihr treu ist und ihr eigen ist.
Sie haben angesprochen, dass Gott zu einem sprechen tut. Wie hat Gott zu Ihnen geredet, während Ihrer Zeit, wo Sie die Entscheidung getroffen haben, den Weg zu gehen?
Berufung ist immer persönlich. Es geht vielleicht eine Zeit lang, bis man sie feststellt, bis man auf irgendeine Art inne wird. Gott will mich, Gott ruft mich. Wie das konkret bei mir vorgegangen ist, das ist ein Geheimnis zwischen Gott und mir. Wir sollen ja auch heute seine Geheimnisse haben. Wir sind in einer Zeit, wo alles immer und wird öffentlich sein und wo auch immer wieder versucht wird, die Geheimnisse zu lüften. Dem ist aber nicht so. Wir dürfen unsere Geheimnisse haben und sollen sie haben. Ich denke, dass der Schleier darauf ein Hinweis ist, mit Gott allein dem Vater dienen. Das ist eigentlich die Bedeutung vom Schleier. Die Ausgrenzung von aussen und das Zelt, wo ich mit Gott alleine in der Begegnung bin. Die ist bei jedem Mensch persönlich, nicht nur bei den Ordensleuten. Und es ist wichtig, dass jeder die persönliche Beziehung pflegt. In der Berufung ist nicht nur der erste Anruf von Gott wichtig. Es ist auch wichtig, dass sie weitergezogen wird. Und es ist wichtig, dass ein Mensch, der in einer Berufung steht, unterstützt wird, ohne dass er es merkt von der Umwelt. Das ist sicher eine tragende Säule, das Gebet der Mitmenschen, sogar das Gebet, das sie persönlich und selber beten. Mit unserem Gebet tun wir alle unsere Mitmenschen fördern. Egal ob der Mensch, der mir in Zürich in der Stadt begegnet, das weiss oder nicht weiss, er wird unterstützt, aber nicht nur er von uns, sondern auch wir von ihm. Das ist eine gegenseitige Wirkung, wo wir in der Ewigkeit vielleicht zum Teil werden verstehen. Die Ewigkeit wird nie alle unsere Fragen so lösen, wie wir das heute uns irdisch vorstellen, wie es einfach Geheimnis geht. Auf dem Weg von der Berufung ist aber dann auch bei mir Zeiten von aussen dazugekommen. Es ist mir aufgefallen, wie viele Leute als mich darauf angesprochen haben, ob ich dann noch nie daran gedacht hätte, mal in ein Kloster zu gehen. Teilweise ist man vielleicht verschrocken oder man hat sogar ablehnend geantwortet oder man ist einfach völlig perplex gsi, dass da irgendjemand, bekannter oder unbekannter, einem so anspricht. Und doch ist das wichtig. Nach dem inneren Wahrnehmen ist auch das äussere Wahrnehmen wichtig. Und auch die Hinweise, ich bin von zwei Priestern und von einer Ordensfrau darauf hingewiesen worden, wenn ich ins Kloster gehen will, soll ich doch auf Maria Rickenbach gehen. Und für mich war entscheidend gewesen, in ein Kloster von der ewigen Anbetung zu gehen. Ich habe das lange selber nicht gewusst. Ich habe zum Teil so Bücher durchgeschaut und bin dann plötzlich inne geworden, dass immer wenn nichts von ewiger Anbetung gestanden ist, dass ich gerade die Zeiten wieder rumgetan habe. Ich hatte es also in mir inne, ohne dass ich das gewusst habe. Und das ist ja ganz typisch für Gott. Er führt uns, ohne dass wir es merken.
Gemäss dem Heiligen Benedikt steht die Liturgie sehr zentral, wo man ehrwürdig sollte feiern. Wie sieht das bei euch aus?
Wir legen grossen Wert darauf, dass die Heilige Messe ehrfürchtig gefeiert wird, dass alle Schwestern dabei sein können, dass wir sie immer wieder haben und wir haben wirklich immer wieder mit Gottes Gnade Priester, die uns in dieser Form entgegenkommen, dass sie die Heilige Messe wirklich ehrfürchtig feiern.
Schwester Jacinta, wie wird Demut und Selbstlosigkeit in der Gemeinschaft gelebt?
Demut und Selbstlosigkeit, das braucht es in jedem Christenleben und in einem Gemeinschaftsleben vor allem. Die Rücksichtnahme auf die Mitschwestern, das Ertragen von der Eigenart von jedem, das kostet Kraft und braucht Demut und verlangt auch, dass man sich selber immer wieder jemanden zurücknimmt. Gleichzeitig mit dem, wo man sich einschränken, wächst man aber im geistlichen Leben. Und das Wachstum stellt man eigentlich nicht fest. Man merkt erst mit der Zeit, dass man in der Liebe gewachsen ist. Im Alter, wenn man denkt, wie die Schwestern zum Teil Schmerzen ertragen, Das kann man nicht, wenn das nicht einen langen Weg vom Loslassen vorher durch so einen Weg vorbereitet worden ist. Demut und Selbstlosigkeit, Situationen, wo das gefordert ist, gibt es immer wieder im Alltag. Die tut man nicht planen, die kommen einfach und dann gilt es, sie zu erträgen und sie anzunehmen.
Geschwister Jacinta, Sie kommen ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich. Wie sind Sie zu dem Amt gekommen, denn als Priorin?
Ja, an das habe ich natürlich nie gedacht, als ich ins Kloster gekommen bin. Es geht sich dann einfach aus der Situation heraus. Es ist ja eine natürliche Zusammensetzung der Gemeinschaft. Es stirbt wieder jemand, es kommt wieder jemand. Und immer wieder gibt es natürlich auch Wahlen. Und das letzte Mal bin ich jetzt einfach gewählt worden. Also, das kommt von Gott her, das tut man nicht einfach so planen und man sucht es auch nicht.
Gibt es auch einen Klostervater, der zur Seite steht?
Konkret einen Klostervater haben wir nicht. Wir haben aber verschiedene Fachleute, die uns unterstützen und viele freiwillige Helfer, zum Teil auch Fachleute, die uns in unseren Anliegen und Sorgen unterstützen, wo wir auch mit Fragen können gelangen zu ihnen kommen. Und wo man tut gemeinsam überlegen, was will man jetzt als nächsten Schritt machen in dieser oder dieser Frage.
Was sind die Freuden von der Gemeinschaft?
Freuden sind sicher mal, dass man bei Gott sein darf, dass man überhaupt Berufung für das Kloster hat. Dafür kann man nicht genug danken. Freuden sind auch die ewige Anbetung, dass wir Leute haben, die uns unterstützen, dass wir die immer aufrechterhalten können. Und da beten wir auch darum, dass Gott uns hier weiterhin hilft. Freuden sind teilweise auch unerwartet, die einem nachher nicht gerade in den Sinn kommen. Man kann sich wirklich an der schönen Gegend, wo wir drin leben dürfen, also ich danke Gott immer wieder die schöne Aussicht, wie wir sie jetzt gerade wieder haben, dass wir hier auf Stanser Horn schauen, dass wir Berge in der Nähe haben oder dass man überhaupt Gelegenheit hat, Ferien zu machen, auch im Kloster. Die schönen Blumen, die wir haben. Dankbarkeit für das Essen. Es ist nicht selbstverständlich auf der Welt. Es hat so viele Leute, die nicht genug zu essen haben. Darüber kann man sich immer wieder freuen und nicht genug dankbar sein dafür.
Was sind die Sorgen, Schwester Jacinta?
Sicher ist eine Sorge der Nachwuchs. Wir beten immer wieder um Nachwuchs, obwohl ich da sehr zuversichtlich bin. Gott weiss, wer und wann. Die Sorge ist auch, dass wir weiterhin tägliche heilige Messe haben können. Wir hoffen, dass das immer wieder möglich ist. Wir haben immer wieder Priester gefunden, die hier zu uns gekommen sind. Und wir beten ganz besonders auch immer wieder zur Maria, Mutter Gottes, unter dem Titel der Rosa Mystica. Sie ist ja Mutter von der Kirche und es kann ihr nicht gleichgültig sein, ob es ihren Kindern gut oder schlecht geht. Und niemand kann so beurteilen wie die Mutter Gottes, wie wichtig als die Heilige Messe jeden Tag ist fürs Ordensleben und auch für die Welt.
Ein ganz reicher Schatz, was auch getragen wird von unserem werten Bischof Vitus, der die Eucharistie ehrwürdig jeweils zu zelebrieren. Was schätzen Sie an unserem werten Bischof?
Also wir sind froh, dass er ganz treu zum Glauben steht. Wir sind ihm ja bischöflichen Rechtes unterstellt, dass er unser vorgesetzt ist und doch, auch wenn er das delegiert hat, das Kloster Engelberg, an Abt von Engelberg, an Herr Abt Christian Meier, dass er doch für uns da ist in unseren Belangen und dass er sich annimmt um die Sachen, dass ihm nicht einfach gleichgültig ist, wie es in den Klöstern geht. Wir hoffen, dass er wirklich auch immer wieder darf erleben, dass sein opfervoller Dienst angenommen wird von der Kirche und von der Welt.
Aus der Sicht von jemandem, der sehr nahe bei unserem Jesus Christus steht, was möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben?
Ich denke, es ist wichtig, dass die Einheit im Glauben gesehen wird, also von Welt- und Ordensleuten. Im Kloster betet man viel für die Welt und wir wissen, dass auch wir Ordensleute sehr angewiesen sind auf das Gebet der Leute, die in der Welt arbeiten. Und das darf man nicht unterschätzen. Es betet sehr, sehr viele Leute auch um die Erhaltung der Klöster in der Schweiz. Das ist in unserer Zeit, wo der Nachwuchs spärlich geworden ist, ganz wichtig. Ich denke, es kommt wieder eine Zeit, wo die Werteordnung ganz anders wird, wo Gott wieder an erster Stelle steht und in seinem Gefolge natürlich auch die Kirche und die religiöse Praxis. Sie tun uns einen grossen Beitrag leisten, wenn sie ihr religiöses Leben treu weiterleben an ihrem Posten und so uns Gnaden erwirken für unser Leben.
Danke vielmals für die tiefen, gnadenvollen Gedanken, Schwester Jacinta.
Und einige Gedanken über die Eucharistie vom Pfarrer von Ars. Es gibt nichts, was der Eucharistie an Größe gleichkäme. Stellt alle guten Werke der Welt einer guten Kommunion gegenüber. Das ist wie ein Staubkörnchen neben einem Gebirge. Der heilige Benedikt hat das ebenfalls in seinen Ordensregeln festgehalten. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Der Besuch von der Eucharistiefeier ist ebenfalls ein Anliegen von unserem werten Bischof Vitus. Das hat er im Rahmen von einem Gottesdienst in Einsiedeln zum Ausdruck gebracht.
Brüder und Schwestern, im Herrn bemerkenswert ist, dass das Höchste der Sakramente, das Sakrament des Leibes und Blutes unseres Herrn, zur Scheidung der Geister führt. Von da an verließen ihn viele. Und es ist bis heute so geblieben. Bis heute scheiden sich die Geister ganz besonders am allerheiligsten Sakrament des Altars. Wir können dem Herrn und dem allerheiligsten Sakrament aber nur gerecht werden, wenn wir die Worte unseres Herrn so nehmen, wie er sie spricht, ganz einfach, wie er sie spricht, denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Und diese Worte im Lichte des Abendmahles deuten. Unsere Antwort darauf wird immer jene des heiligen Petrus sein, wiederum durch die Gnade Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens, wir haben geglaubt und wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes.
Amen. Das einige Gedanken über das ewige Leben von unserem werten Bischof. Auch wenn die Ordensgemeinschaft im Verborgenen hinter diesen Klostermauern lebt, sind ihre Gebete und ihr Apostolat für die ganze Welt ein unbezahlbares Geschenk. Die Wichtigkeit der Gebet und das Wirken von Klausurschwestern hat der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ebenfalls im Rahmen eines Besuchs bei Klausurschwestern zum Ausdruck gebracht.
In jedem Moment des Tages fließt euer Herz von dem Wunsch, über Gott zu lieben. Darum habt ihr gewählt, im Verborgenen und in der Absage an irdische Güter zu leben, um vor allem und in allen Momenten das Gut anzustreben, dem nichts gleicht. Diese kostbare Perle ist es wert, alles andere aufzugeben, um in ihren Besitz zu kommen. In der Form des kontemplativen Lebens wirkt ihr als lebendige Glieder im Herzen des mystischen Leibes des Herrn, der die Kirche ist. Wie das Herz pumpt ihr das Blut durch die Adern und haltet den Körper am Leben. So wird eure verborgene Existenz mit Christus von Arbeit und Gebet gekennzeichnet, zur Stütze der Kirche und zum Werkzeug der Erlösung für jeden Menschen.
Als Priester ist auch der Pfarrer Martin Rohrer für die heilige Kirche eine Stütze. Er ist mit dem Kloster Niederrickenbach seit seiner Kindheit stark verbunden und ist für das Gebet und das Wirken der Ordensgemeinschaft, wie wir jetzt hören, dankbar.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die spezielle Beziehung zum Kloster Niederrickenbach, Kloster Maria Rickenbach und zu den betenden Schwestern, die ist natürlich bei mir naheliegend, weil ich in diesem Wallfahrtsort aufgewachsen bin. Ich habe zwei Brüder, den Klaus und den Freddy, und den Vater und die Mutter, die wir dort miteinander gelebt haben, gerade neben der Wallfahrtskirche Maria Rickenbach, Maria im Ahorn, vielleicht war jemand schon mal dort. Unser Haus war gerade neben dieser Kirche. Und wie es natürlich auch damals üblich war, sind wir Kinder in der Unterstufe ins Kloster gegangen zur Schule und haben dort mit den Mädchen, die damals im Internat waren, auch den Schulunterricht besucht. Und so haben wir natürlich einen recht engen Kontakt bekommen zu diesen Schwestern. Jede Schwester hat uns kennt bei Namen. Und jede Schwester hat natürlich auch genau gewusst, zu welcher Familie wir gehören. Und so ist die Verbindung sehr eng gewesen. Wir haben gewusst, die Schwestern, die tragen uns mit, auch im Gebet. Und bei unserer Familie ist es vielleicht noch ein bisschen speziell gewesen, dass meine Mutter sehr viel krank war, weil sie Krebs hatte. Und die Schwestern, die haben sich sehr rührend um uns gesorgt. Und ich bin sicher, dass sie uns eben auch ins Gebet eingeschlossen haben als Familie. Man hat immer gemerkt, sie tragen das mit. Sie haben nachher gefragt, wie geht's, brauchen sie etwas, sind dann manchmal vorbeigekommen. Und die Liebe, die die Schwestern hatten zu unserer Familie, das hat mich immer sehr beeindruckt. Und sicher habe ich mit der Zeit auch verstanden, dass die Liebe sie nicht aus sich kam, sondern aus Christus, wo sie eben auch angebetet haben. Und im Gebet sicher auch gelost haben auf Christus, was sie selig machen, wie sie selig machen. Und so sind die Schwestern in dem Sinn zu unserer Familie wie noch näher gewesen, weil sie gewusst haben, wir haben auch enorme Schwierigkeiten. Eine Mutter, die krank ist, drei Kinder, die noch relativ klein waren. Und das war sicher für mich ganz ein spezielles Ereignis gewesen, das mich sehr geprägt hat. Sicher müssen wir hier auch noch hinzufügen, dass in der Wallfahrtskirche Maria Rickenbach ich immer auch ein- und ausgegangen bin, vor allem am Sonntag. Und dort den Gottesdienst geführt mit der Gemeinde. Und in dieser Wallfahrtskirche hat es auch ganz viele so Gebetstafeln, so Ex-Voto-Tafeln, also ein Bild, das man aus dem Versprechen raus dann auch gewidmet hat, dieser Kirche. Und auf diesen Bildern sind ganz viele schöne Begebenheiten beschrieben, Wunder, könnte man auch sagen, wo Menschen zu der Mutter Gottes gebetet haben oder auf Fürsprache von der Mutter Gottes sich an Gott gewendet haben. Und sehr viele, viele Menschen so auch Hilfe erfahren haben. Und die Gebetstafeln, die haben mich immer sehr, die Gebetserhörungstafeln, die haben mich immer sehr stark beeindruckt, weil ich irgendwie, ja, gedacht habe, das ist eigentlich grossartig, wir Menschen, wir dürfen uns an Gott wenden und er hilft uns. Und denke, das auch tut es noch unterstützen, dass ich heute sehr überzeugt bin, dass das Gebet von diesen Klosterfrauen dort 24 Stunden im Tag, jeden Tag vom Jahr, schon seit vielen, vielen Jahren, dass das Gebet auch zum Himmel aufsteigen tut, das Gebet für die Menschen auf der ganzen Welt. Und ich bin in dem Sinne auch überzeugt, dass das Gebet von diesen Schwestern auch für uns als Familie fruchtbar geworden ist. Sicher auch nicht zuletzt für unsere Berufung, wo wir haben dürfen finden, ich und ein anderer Brüder, wir sind Priester, ein dritter Brüder hat eine Familie und tut sich auch einsetzen für benachteiligte Menschen, behinderte Menschen. Und das tut mich sehr schön, dass wir dürfen doch auf den Ruf Gottes hören und auch den Mut gehabt haben, den Weg zu gehen. Ich muss auch sagen, dass für mich persönlich das Gebet sehr wichtig geworden ist in meinem Lebensweg, vor allem aber auch in der Zeit, wo es meiner Mutter nicht gut gegangen ist. Ich habe auch dort immer sehr fest auch Gott gebeten, dass er sie gesund machen möge, dass er ihr helfen möge. ihr ein Leiden zu tragen. Und das hat mir auch geholfen. Es hat die Last auf dem Schicksal auch leichter gemacht. Und das sind so ein paar Beispiele, die mich geprägt haben. Und eben auch die Macht vom Gebet, sicher eben auch von der ewigen Anbetung, dem sind mir auch sehr wichtig geworden ist. Und ich persönlich habe das auch ein bisschen gelernt, das Gebet vom Allerheiligsten, dass ich das gerne pflege und irgendwie dort dann auch Kraft bekomme. Dort kann meine Last Christus anvertrauen, übergeben. Und das ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass ich das Beispiel von diesen Schwestern gesehen habe. Und gewusst, ach, die tragen uns, die begleiten uns. Und nicht nur uns, sondern eine ganze Menschheit. Dort in dem verborgenen Ort, oben in den Bergen, so versteckt, so unsichtbar. Und doch tun sie die ganze Welt umarmen, dort vor dem Tabernakel vor Christus. Und die und alles ins Gebet einschliessen. Das kann sicher auch für uns alle wieder ein Ansporn sein. Und sage ja, die ewige Anbetung oder die Anbetung in sich ist ein ganz kostbarer Schatz für die Erneuerung der Kirche. Wenn man Christus darf ich erkennen in der Ostie, dann dürfen wir ihn auch erkennen in den Mitmenschen. Und wenn man vor ihm Zeit spendet, ein hörendes Herz haben, dann können wir auch besser hören auf seine Berufung, auf seinen Auftrag, den er uns schenkt, dann jeden Tag. Und so, denke ich, können wir auch immer wieder auch wissen, doch Gott, du begleitest mich. Sehr ein faszinierendes Gebet von Franziskus, wo er auch bittet, Gott, erleuchte du mich, erleuchte du die Finsternis von meinem Herzen. Danke mir, ein rechter Glaube, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe. Gib mir das rechte Empfinden und Erkennen, dass ich die heilige Auftrag wahrhaft erfülle, dass er erbetet zu dem Christus. Und ich glaube, das ist auch für uns immer wieder so wichtig, um dort vor ihn zu kommen, vor Christus, und ihm bitte, schenk du mir die Auftrag, weil wir Menschen haben vielleicht oft nicht immer die besten Ideen, sind oft aber auch dazu geneigt, eher eine Unordnung zu machen, wenn wir uns selber hören. Und so werden wir auch von Christus wieder neue Kraft setzen, um den Weg zu gehen. Das ein paar Gedanken von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen auch viele schöne Stunden vor dem Allerheiligsten und eben auch die Kraft, die dort rausfliessen wird für Sie selber und auch für die ganze Menschheit.
Danke, Herr Pfarrer Rohr, für die stärkenden Worte und Gedanken. O Jesus, aus deinem heiligsten Herz strömt alle Seligkeit, alle Ruhe, alle Lust. O Jesus, aus deinem heiligsten Herz strömt so viel Seligkeit, so viel Ruhe, so viel Frieden und Freude in unsere Herzen. Und die heiligen Herzen sind Quell von der Heiligkeit, von der Reinheit und von der Vollkommenheit. Und das Herz von unserem Herrn Jesus ist der Sitz von allen Tugenden. Das heilige Herz ist der Altar, auf dem das vollkommene Opfer vom Lob, vom Dank und von der Anbetung von der heiligsten Dreifaltigkeit dargebracht wird. Nichts im Himmel, nur auf Erde, ist schöner, herrlicher, reiner und süßer als das Herz. Die Nähe von dem heiligen Herz haben auch Anbeterinnen vom Kloster Maria Rickenbach gefunden.
Für mich ist die ewige Anbetung etwas ganz Schönes. Und das gibt mir eigentlich unsinnig viel Kraft. Und man kann also viele Anliegen drin nehmen von der heutigen Zeit. Und da im Kloster ist es ein Kraftort und das merke ich.
Für mich ist es ein Kraftort. Und ich kann mich da gut sammeln. Daheim finde ich die Ruhe nie wie da oben. Und ich muss in der Stunde muss ich nicht ein gewisses Betten oder was auch immer. Ich kann wirklich da sein und alles vortragen. Und für mich ist es eher nur die Meditation. Wieder grosse Ort.
Was bedeutet euch Gemeinschaft?
Ja, die bedeutet mir auch viel, gerade mit gewissen Schwestern. Ich tue auch noch helfen, hier im Garten. Oder? Und ich bin eigentlich so ins Gebet hineingekommen. Ich bin von einer alten Frau, gebeten worden, in einer Schwester einen Blumenstrauß zu bringen, die schwer krank war. Und ich habe natürlich das Kloster von früher schon kennen, weil ich in meinem Wandler bin. Und dann sind wir immer da auf den Ball fahren.
Und was bedeutet Ihre Schwester?
Sehr viel, weil ich habe drei Tanten gehabt, die alle hier im Kloster waren. Also, ich kenne das Kloster seit Babyzeit her. Und dadurch sind wir eigentlich regelmässig schon als Kind da rauf. Und als das Internat noch war, bin ich in der Schulferien im Internat bei der Ferien. Also, ich kenne das Kloster in- und auswendig. Das war einmal als Kind etwas ganz anderes, was man kennenlernt, was man als Stadtkind nicht kennt. Dann auch eine Verbundenheit durch die verwandten Schwestern, oder? Wo man nachher nur mal einen anderen Bezug hat zu einem Kloster. Oder? Und jetzt finde ich es einfach schön, dass ich helfen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach mich einmal aus dem Stadtleben auszublenden, und für mich sein und Ruhe zu haben. Und das Abend nach der Komplett, nach dem 8. ist ja wirklich da oben nur noch Ruhe. Und das gibt ganz viel.
Schön.
Das sind Gedanken und Worte über das Kloster Marianiden-Rickenbach. Schwestern, die im Verborgenen wie ein klarer Bergkristall leuchtet und mit dem Gebet mit der ganzen Welt verbunden sind. Und durch das einen wunderbaren Beitrag für die Erlösung der ganzen Menschheit leistet und ein wesentlicher Stütz für die ganze Welt sind. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vielleicht tragen Sie jetzt nach dem Beitrag mit unterleiteter Orgelmusik von der Klosterkirche, gespielt von einer Ordensschwester, in ihrem Herzen den Wunsch, den Gnadenort Marianiden-Rickenbach besuchen zu gehen und ihre Gebetsanliegen unserer lieben Frau vom Ahorn anzuvertrauen. Und wenn man sich auf den Besuch vorbereiten will, gibt es eine informative Internetseite www.maria-rickenbach.ch. Da bekommt man wertvolle Informationen über das Kloster, die Wallfahrtskirche, Gottesdienst, allgemeine Anlässe und auch die Bergbahn. So verabschiede ich mich, Andrea Marti, von dem Beitrag mit einem Gebet vom heiligen Augustinus vor dem Tabernakel. Meine Hoffnung, Christus Gott, du gütiger Freund der Menschen, du Licht, Weg, Leben, Heil, Ehre und Ruhm all deiner Knechte, lebe und herrsche in Ewigkeit. Du bist mein lebendiger und wahrer Gott, mein heiliger Vater, mein gütiger Herr, der große König, der gute Hirte, mein einziger Lehrer, mein bester Helfer, mein Führer ins Vaterland, mein gerader Weg. Du makelloses Schlachtopfer, meine heilige Erlösung, meine feste Hoffnung, meine vollkommene Liebe, meine wahre Auferstehung, mein ewiges Leben. Dich ersehne ich, mildester und schönster Herr. O Glanz der Herrlichkeit des Vaters, der du über den Cherubin thronst und die Abgründe überschaust. Du wahres, du erleuchtendes, nie schwindendes Licht, das die Engel immer da zu schauen verlangen. Sich hier ist mein Herz vor dir. Verscheuche seine Finsternis, damit es umso reichlicher überflutet werden vom Glanz deiner heiligen Liebe.
Amen.